Ronja, bevor wir mal auf die WM zu sprechen kommen, erstmal muss ich dich fragen, was macht ein Development Coach beim DEB?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hoffe, ich kann sie jetzt einigermaßen beantworten. Im Endeffekt ist es eigentlich so, dass ich ja seit Amtsantritt sozusagen in allen Bereichen, also von den Sichtungslehrgängen auf Landesverbandsebene bis hin oder über die U16-Mädels und die U18-Mädels und hin zur Frauennationalmannschaft plus die Liga, also die Frauen-Eishockey-Liga, eigentlich überall versucht habe, ein bisschen mitzuhelfen und zu unterstützen und in erster Linie auch zwischen, ich würde jetzt mal sagen, naja, den Spielerinnen, den Trainern, den Offiziellen und dem Verband. So, das war mal der Kernaufgabenbereich.
Klingt jetzt nicht wenig, ne?
Nee, ist einmal alles, genau, so ein bunter Blumenstrauß eigentlich. Aber ja, ich muss sagen, also es ist sehr interessant. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja eigentlich nichts anderes als das, was man vielleicht ohnehin immer schon so ein bisschen gemacht hat, weil in Kontakt ist man ja eigentlich eh immer mit allen immer so ein bisschen gewesen. Ja, und jetzt ist es halt, hat das Ganze nur, das Kind hat einen Namen bekommen, sozusagen.
War das schnell klar, dass du diesen Job übernehmen möchtest, als du gefragt wurdest?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das hat sich für mich jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen in dem Umstand angeboten, dass ich ja gerade im letzten Jahr, also im letzten Juni zum dritten Mal Mutter geworden bin. Das heißt, ich wusste, ich bin in Elternzeit, ich kann so ein bisschen irgendwie nebenbei unterstützen. Und ja, dann hat sich das ganz gut angeboten. Patrick Kreimer war ja sozusagen das Pendant im Männer- oder im Nachwuchsmännerbereich. Genau, und das war dann irgendwie, es kam auf und ja, ich habe da jetzt nicht nachdenken müssen, nee, ehrlich gesagt.
Jetzt kennst du ja das deutsche Damen-Eishockey richtig, richtig gut. Wie gut kennt denn der neue Bundestrainer, die deutschen Damen?
Gut. Ja, ich glaube, nein, also Jeff McLeod ist verankert im deutschen Eishockey ja schon seit vielen, vielen Jahren und hat auch durch seine Zeit als Trainer in Ingolstadt natürlich Kontakt zum Frauen-Eishockey gehabt. Und er hat selber eine Tochter, die spielt, die ja jetzt auch dieses Jahr bei uns in der DFEL an den Start gegangen ist. Naja, und dann hat er natürlich das Frauen-Eishockey auch auf internationaler Ebene schon lange begleitet. Passiv vielleicht eher als aktiv, aber er hat schnell den Kader kennengelernt, er hat auch schnell, muss man sagen, den Spielerpool kennengelernt, ist auch sehr weit, sage ich mal, vom Alter heruntergegangen, also hat sehr viel auch auf Landesverbandsebene sich angeschaut, einfach um sich einen großen Überblick zu verschaffen. Und deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass er sich mittlerweile sehr gut auskennt im deutschen Frauen-Eishockey.
Was ist das für ein Typ? Wo sind seine Stärken und wo sind vielleicht, vorsichtig, seine Schwächen?
Ja, gut, also ich glaube, dass Jeff in erster Linie ein sehr offener Mensch und Charakter ist, der sich gerne sehr viele Meinungen einholt, was ich total positiv finde. Er schaut wirklich sehr viel rechts und links und sein Blick ist sehr weit gefächert. Was uns natürlich auch hilft, muss man ganz klar sagen, ist irgendwo so ein bisschen auch seine Erfahrung aus seiner aktiven Zeit, seine Erfahrung, die er vielleicht mit dem Frauen-Eishockey gemacht hat, weil manchmal wird man ja auch ein bisschen betriebsblind, sage ich mal, wenn man sich vielleicht nur so in seinem kleinen Kosmos bewegt. Ja, dann natürlich auch die Connection, die er jetzt sozusagen durch seine Tochter zum Mädchen- und Frauen-Eishockey in Kanada hatte. Deswegen, da würde ich sagen, sind definitiv seine Stärken. Naja, ich weiß nicht, ob man ihm jetzt eine Schwäche attestieren könnte. Also er ist auf jeden Fall, vielleicht noch für seine positive, er ist auf jeden Fall ein Taktiker. Also das muss man ganz klar sagen. Auch das, da fuchst er sich gerne rein. Ehrlich gesagt muss ich sagen, eine Schwäche kann ich ihm jetzt nicht attestieren.
Und warum
Ich
nicht?
weiß nicht, mit dem Lachen würde ich jetzt sagen, vielleicht muss er noch ein bisschen üben, die deutsche Nationalhymne zu singen. Laut. Weil sprechen kann er Deutsch.
Im Februar gab es ein Turnier in Liberec, ein Fünf-Nationen-Turnier. Das war jetzt nicht so glücklich. Da gab es nur ein Tor und sonst gab es, Entschuldigung, die Hucke voll. Ist das manchmal gut, wenn man sowas erlebt, weil man genau weiß, ey, wir müssen echt noch viel arbeiten, als wenn man da durchfliegt?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man aus jedem Spiel und aus jedem Turnier immer was mitnehmen kann. Keiner verliert gerne. Ich meine, das ist ein Fakt irgendwie, wenn man sich im Sport, wenn man sich im Leistungssport befindet. Ich glaube, dass man das vielleicht ein bisschen selektiv betrachten muss. Wir hatten wir hatten einen sehr jungen Kader mit dabei. Wir hatten ja viele Spielerinnen, die aus einer sehr vollgepackten Saison kamen oder in einer sehr vollgepackten Saison waren. Wir hatten keine Überseespielerin dabei, also niemand, der am College spielt, die auch einfach schlichtweg mit zu unseren Führungsspielerinnen gehören. Wohingegen die anderen Nationen halt schon mit einem ja ansatzweise vollem Kommando da angelaufen sind. Deswegen, ja, ich glaube, dass wir unsere Lehren natürlich daraus gezogen haben. Und vielleicht, um das noch zu beantworten, ja, auch wir wissen, dass der Schritt zu machen ist. Aber was dann tatsächlich immer ein bisschen Mut macht, ist, dass wenn man sieht, dass der Schritt nicht groß ist. Also es ist jetzt kein, wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich noch aktiv gespielt habe, da war der Schritt noch sehr groß. Und dann war es eher immer überraschend, wenn man mitspielen konnte. Und jetzt muss man ganz klar sagen, hat sich das verschoben zu den Schritt. Wir müssen den machen und das wissen wir auch. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Also das ist halt nichts, was von jetzt auf gleich geht.
Vielleicht war die Frage auch ein bisschen fies, denn nach der letzten WM, die ja ziemlich erfolgreich war, hat man natürlich auch auf einmal, was das Damen-Eishockey in Deutschland angeht, eine andere Erwartungshaltung.
Ja, also ich meine, gut, eine WM, also tatsächlich ist eine, ich meine, WM ist ein Turnier und ein Turnier ist halt, hat halt auch sehr viel mit Tagesform zu tun. Also ist das immer mal so ein bisschen differenziert zu betrachten, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, ja, die Erwartungshaltung sollte auch anders sein. Also da bin ich ganz fest der Überzeugung, weil ich glaube einfach, dass wir uns in Deutschland im Frauen-Eishockey sehr gut entwickelt haben und dass wir einen guten Schritt in die definitiv richtige Richtung gemacht haben. Aber es bleibt jetzt natürlich auch so ein bisschen, da muss man ja sagen, der Plan oder das große Ganze, das sind ja keine ein oder zwei Jahre, sondern das sind ja eher 8 bis wahrscheinlich 10 Jahre, die man sich angucken muss. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach mittlerweile da sind, dass die Jahrgänge, die wir angefangen haben, auch wirklich gut und konstant auszubilden und weiterzubilden und immer mit in die Verantwortung genommen haben, dass das jetzt halt eben diese Jahrgänge sind, die jetzt hier eine Rolle spielen in der Frauennationalmannschaft und die halt eben auf internationalem Level dann nochmal anders agieren können, als das vielleicht ihre Vorgängerinnen konnten.
Schweden, Dänemark, Japan, China, 2x Skandinavien, 2x Asien. Wie weit seid ihr schon in den Vorbereitungen? Was erwartet ihr von den Gegnern? Nicola Eisenschmidt sagte, von China hat sie im Prinzip noch gar keine Ahnung.
Ja, was richtig ist, China als Aufsteiger kann natürlich eine richtige Wundertüte werden. Aber ich glaube, wenn wir eins gelernt haben aus der Vergangenheit, dann, dass die asiatischen Teams immer gut vorbereitet sind, dass da keiner schläft, sondern dass da wirklich auch sehr, sehr viel investiert wird. Gerade in den Sportarten natürlich. Tatsächlich bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft vor Ort dann auflaufen wird. Also ich meine, natürlich hat man sich immer mal ein bisschen was angeguckt. Man kann dann natürlich auch so ein bisschen mal gucken, das ganze Game Scouting, wie haben die bei der letzten WM gespielt, solche Sachen. Gut, die beiden skandinavischen Teams kennen wir sehr gut. Japan kennen wir natürlich auch. Ich erwarte insgesamt tatsächlich eine sehr ausgeglichene Gruppe. Eine schwere Gruppe. Also da muss man wirklich in jedem Spiel bereit sein, in jedem Spiel auch wirklich die 100% abrufen, weil von den Mannschaften, wie gesagt, China vielleicht ein bisschen ausgeklammert, das wird sich dann zeigen, aber ja, das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe.
Man muss das sagt man so gerne, man muss die Gegner so nehmen, wie sie kommen. Hättest du aussuchen dürfen, hättest du auch am liebsten Dänemark als erste Mannschaft gegen euch gehabt?
Ich glaube, das ist egal. Also da muss ich tatsächlich sagen, da war ich weder als Spielerin noch als Trainerin, ist mir das jetzt, das nimmt man, wie es kommt, weil ich sag mal, das sind die Dinge, man konzentriert sich auf das, was man beeinflussen kann und so, das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Die nehmen wir wie sie auf uns zukommen und ich glaube, Dänemark ist ein guter Gegner. Das heißt, wir müssen einfach voll vorbereitet in das Spiel reingehen. Wir haben ja auch noch ein Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz, dann wenn wir drüben sind in Utica. Und ja, ich glaube, dass das ein guter Test werden wird und dann, wie gesagt, eine gute Generalprobe, dass wir dann gut ins Turnier gegen Dänemark starten können.
Wenn man nicht so der Kenner ist der Eishockey-Szene und sich dann anguckt, wie die WM abläuft mit diesen zwei Gruppen, ist man erstmal ein bisschen irritiert. Es gibt zwei Gruppen, die Gruppe A mit 5 Teams und die Gruppe B mit 5 Teams. Aber die 5 aus der Gruppe A sind schon im Viertelfinale, ohne dass sie überhaupt mal einmal den Puck über das Eis geschossen haben. Ne? Und ihr seid in der Gruppe B und die ersten 3 aus der Gruppe B kommen dann auch ins Viertelfinale. Bisschen kurios. Ich bin ein Sport-Nerd, aber so eine interessante Konstellation habe ich, glaube ich, auch noch in keinem Sport entdeckt. Warum ist das so?
Ja, man muss an der Stelle jetzt tatsächlich einmal ganz kurz sagen, also das ist nicht nur für die, die Sportart nicht so gut kennen, etwas verwirrend. Das ist auch für alle, die diese Sportart kennen und die schon länger spielen, nach wie vor einfach immer alles echt. Also vielleicht zur Erklärung, es geht im Endeffekt, wurden diese Gruppen mal so aufgeteilt. Es wurde ja jetzt vor 2 Jahren wurde erhöht auf 10 Mannschaften. Früher waren wir nur 8 Mannschaften. Da gab es 2 Vierergruppen und das war eigentlich das gleiche Szenario. Beziehungsweise man ist eigentlich noch eine Stufe weitergegangen. Die ersten beiden aus der Gruppe A waren direkt fürs Halbfinale qualifiziert. Das heißt, nur die Zweitplatzierten aus der Gruppe A und die ersten beiden aus der Gruppe B haben dann nochmal gegeneinander. Völlig wild. Das Ganze wurde gemacht, weil der Unterschied oder der Leistungsunterschied zwischen den beiden nordamerikanischen Mannschaften, also Kanada und USA, ist zum Rest der Welt so groß gewesen, dass halt wirklich auch in der Vorrunde die Ergebnisse so hoch gewesen sind, dass es einfach die Competition nicht da gewesen ist. Also das hat einfach keinen Sinn gemacht. Das heißt, bevor man jetzt dann aber sagt, okay, Kanada, USA, ihr seid schon direkt im Finale und spielt einfach die Goldmedaille aus, hat man natürlich, weil das ist absoluter Quatsch, hat man sich halt eben dieses Szenario überlegt. Und der Rest der Welt, in Anführungsstrichen, ist jetzt aber tatsächlich, dieses Mittelfeld ist so eng zusammengerutscht, dass sie dann halt eben gesagt haben, okay, wir gehen auf 10 Mannschaften hoch und passen einfach nur den Modus an. Jetzt wird natürlich auch vehement diskutiert, ob auch dieser Modus jetzt vielleicht mal aufgelöst werden sollte, sodass man dann halt eigentlich analog zu allen anderen Weltmeisterschaften auch einfach 2 Gruppen hat und dann sozusagen die jeweils Erstplatzierten, je nach Weltrangliste, wie auch immer, die Gruppen dann geformt werden, aber dann einfach im Viertelfinale gegeneinander spielen. Und ich muss sagen, ich warte drauf und ich hoffe, ich werde es noch erleben. Ja, weil wie gesagt, es ist halt einfach... Man muss ja ganz klar sagen, du kannst auf andere Nationen mit dem Finger zeigen, aber wenn wir uns jetzt unsere Nachbarn hier nehmen, die in der Gruppe A zum Beispiel gesetzt sind, die haben halt eigentlich eine relativ, das ist ja wurscht, die können in der Vorrunde jedes Spiel verlieren und dann starten sie halt im Viertelfinale und sie wissen in Anführungsstrichen, sie müssen dann ab dem Viertelfinale eigentlich erst performen. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Sports dann wirklich alles so ist, aber wie gesagt, auch das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Wir nehmen, wie es kommt und wir wissen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und dann gucken wir mal, was die IHF sich überlegt, wie das in den nächsten Jahren dann weitergehen soll.
Wir wollen auch die Vorfreude nicht nehmen. Ich fand es nur kurios und sehr seltsam. Du warst als Spielerin bei Weltmeisterschaften dabei, bist ja auch mal Vierte geworden. Jetzt gehst du in einer neuen Position dahin, auch zu einer Weltmeisterschaft. Ist die Freude genau gleich?
Ehrlich gesagt ist sie anders. Also tatsächlich, ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich riesig auf das Turnier. Ich freue mich auch total einfach auf dieser internationalen Bühne jetzt irgendwie doch nochmal wieder mit dabei zu sein, weil das was ganz, ganz Besonderes ist. Als Spielerin ist es irgendwie immer so gewesen, dass man doch, du hast einfach den ganzen Sommer und die ganze Saison über körperlich so viel investiert, dabei sein zu können. Dass irgendwie die Freude anders gewesen ist. Es fühlte sich immer an wie so eine richtig krasse Belohnung. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt auf der Trainerposition freue ich mich natürlich absolut, dass ich das Vertrauen von Jeff auch bekomme, natürlich damit in den Coaching-Staff aufgenommen zu werden. Aber der Fokus liegt irgendwie nochmal anders. Also es ist jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, ich belohne mich jetzt für meine Arbeit, die ich das Jahr über gemacht habe, sondern ich habe einfach das Gefühl, ich möchte jetzt ganz viel Input an die Spielerinnen weitergeben und bin jetzt in erster Linie sozusagen assistierend und helfend für die Spielerinnen da.
Ist denn so ein Erlebnis am Rande der Bande für dich auch ein neuer Weg, für dich neue Ziele zu setzen?
Also du meinst jetzt ergebnistechnisch oder
in der Funktion, mit dem, was du da jetzt alles erlebst, kann man ja auch durchaus sich überlegen, dass du vielleicht auch mal hauptverantwortlich an irgendeiner Bande bei ihrem Verein, ob Frauen oder Männer, stehen könntest.
also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Ich werde jetzt im Sommer meinen A-Schein machen, also meinen Trainer-A-Schein. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon aussagekräftig genug. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Also ist das sicherlich was ich in weiter Ferne irgendwie auch mal sehe, aber muss mir auch ganz klar sagen, solange ich jetzt familiär zu Hause noch nicht so ganz flexibel bin, einfach aus dem Grund, aus den Gegebenheiten, wie sie sind, ist das für mich jetzt momentan einfach noch nichts. Da kann ich einfach noch keinen, ja, die Verpflichtung nicht eingehen, eine Mannschaft hauptamtlich in irgendeiner Art und Weise zu betreuen. Also ganz egal, in welcher Liga das ist. Deswegen ist die Assistenztrainerstelle hier bei der Nationalmannschaft auf jeden Fall was ich jetzt diese Saison mal realisieren konnte. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
Muss man als Eishockey-Liebhaber eigentlich Utica kennen? Ich habe den Ort noch nie in meinem Leben vorher gehört.
Tatsächlich habe ich mir leider schon jetzt vermehrt sagen lassen, dass das kein Ort ist, den man kennen muss. Nein, also weder als Eishockey-Liebhaber noch unbedingt auch sonst als irgendwie. Also ich glaube, es gab auf jeden Fall ein AHL-Team, was da beheimatet ist. Das habe ich mir jetzt schon vermehrt sagen lassen. Aber leider verzieht jeder so ein bisschen die Stirn, wenn er von Utica spricht und hat uns auf jeden Fall mal gesagt, dass es jetzt nicht unbedingt der schönste Fleck ist, den man besuchen kann. Was nicht so schlimm ist, weil man erfahrungsgemäß ja sowieso den Großteil der Zeit einfach entweder in der Eishalle oder im Hotel befindet. Deswegen, ja, auch das.
Ich habe nur wieder festgestellt, dass ich total naiv bin, weil ich dachte, USA ist ein Eishockeyland, da ist eine Eishockey-WM. Da wird der Bär brennen und guckt dann Utica, 65.000 Einwohner in der Eishalle, Fassungsvermögen 3.860 Zuschauer. Mittlerweile haben wir in der DEL, die Nikola hat uns erzählt, die Eisenschmied im Finale hatten sie 1.600 bis 2.000 Zuschauer in der DEL. Und dann hat man eine WM, wo noch nicht mal 4.000 Leute reinpassen. War ich überrascht, meine Naivität hat mich da besiegt. Tut mir leid. Warum macht man das nicht ein bisschen prominenter?
Also ich muss sagen, wir haben es zum Beispiel, als wir in Kanada gewesen sind, 2000, ich glaube es war wahrscheinlich 15, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, da waren wir auf jeden Fall in Ottawa und da war ab dem Viertelfinale wurde im Scotia Bank Place gespielt, also in der Halle der Ottawa Senators. Und das war natürlich dann richtig cool. Und da war auch das Finalspiel dann zwischen Amerika und Kanada ausverkauft. Aber das war schon richtig, richtig toll. Das letzte Mal, als wir jetzt in Übersee waren, also Calgary weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber als wir zum Beispiel in Vermont oder in Burlington, in Burlington waren oder in Plymouth, also da waren die WMs auch wirklich gut besucht. Das war kleine Hallen, ja, aber sie sind dann zumindest voll, das muss man sagen. Und das sei vielleicht auch noch dazu gesagt, also der Aufwand, der für die Medien gemacht wird, der ist sehr, sehr groß. Also es ist alles fernsehbegleitet, die IHF produziert da viele Sachen außenrum. Ich glaube, TSN ist immer ein Vermarkter sozusagen, wenn wir in Amerika sind oder in Kanada. Also das wird schon groß aufgezogen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das in anderen Städten, ob vielleicht einfach die Nachfrage nicht so groß ist, weil halt das Sportangebot in Amerika ja ohnehin sehr groß ist. Aber ich denke, durch die PWHL wird es vielleicht auch jetzt nochmal ein bisschen gepusht, also durch die sozusagen Frauen-NHL, die ja dieses Jahr in den Start gegangen ist und auch gute Zuschauerzahlen hat.
Und Sandra Abstreiter, ein Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, dort ja auch in Ottawa tätig ist.
Genau.
Und das Gute ist, wenn man in so einer Provinz Eishockey spielt, da wird man nicht abgelenkt, man kann sich auf Eishockey konzentrieren. Das ist ja auch ganz schön. Und dann ja, die Frage, was muss passieren, damit man wieder so ein tolles Erlebnis, so ein tolles Ergebnis, beides erreichen kann, wie im letzten Jahr? Als WM-Vierte war das schon großartig.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir einfach gucken müssen, dass wir eine gute Vorrunde spielen, dass wir uns eine gute Ausgangslage verschaffen, ins Viertelfinale kommen und dann glaube ich, ja, da ist es dann auch, alles ist möglich. Also da muss man wirklich sagen, wir wollen Spiele gewinnen und das sollte sich durch unser Turnier so durchziehen und ich glaube, dann können wir auf jeden Fall zufrieden sein am Ende mit dem, was dabei rauskommt.
Ein wunderbares Schlusswort. Ronja, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast ganz andere Dinge zu tun, als mit uns zu sprechen, aber vielen Dank und toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen, wir beobachten das.
Dankeschön. Vielen Dank.
Bald. Alles Gute.
Tschüss.